Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben, oh, ich sehe gerade, weißt du, was wir heute haben?
Ja, ich
Freitag,
weiß.
13. Katastrophe, ja. An den Börsen, ja, es ist so ein bisschen so eine verhaltene Stimmung. Man weiß nicht so recht. Jetzt geht es jetzt weiter nach unten bei einigen. Also klar, Software-Sektor braucht man nicht erwähnen. Da geht es immer weiter nach unten, gerade jetzt auch bei Adobe wieder. Gab es ja neue Zahlen und auch ja eine neue Schreckensmeldung, weil ziemlich sicher haben nicht die Zahlen dafür gesorgt, dass es nach unten ging, sondern eher eine andere Nachricht. Darüber werden wir heute sprechen. Wir haben ansonsten noch viele weitere News mit dabei und drei Tech-Aktien, die wir jetzt aktuell günstig finden, beziehungsweise die wir nicht sogar nur kaufen wollen, teilweise sogar gekauft haben. Also ihr merkt es wieder, eine wirklich vollgepackte Folge. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben dafür da. Würde uns auf jeden Fall freuen, ist auch eine super Unterstützung. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, erzähl mal, was ist aktuell so die Lage? Was sollte man zum jetzigen Zeitpunkt so wissen und auf dem Schirm haben?
Ja, genau. Also gegenüber der letzten Aufnahme hat sich nicht so viel getan, außer die Tatsache, dass die Börsen weiter gefallen sind. Also am Donnerstag ging es dann etwas kräftiger nach unten, so 1,5 bis 1,8% in den US-Indizes, weil ja auch der Ölpreis wieder angezogen ist Richtung 100 Dollar. Und ich glaube, es steht und fällt aktuell halt alles mit dem Ölpreis und wie es in der Straße von Hormuz weitergeht. Ich glaube, es ist jetzt immer offensichtlicher, dass da sich Trump bzw. die US-Regierung so doch ganz gut verschätzt haben mit den Auswirkungen und wie schwierig das ist und dass sie da eben nicht einfach mal das eskortieren können, was da so durchfährt an Tankern, sondern mussten sie jetzt ja zugeben, sie können das erst gegen Ende des Monats machen. Ob es dann überhaupt klappt, weiß man auch nicht. Jetzt hat ja der Iran angefangen, da Seeminen reinzulegen. Ist wohl jetzt auch schon ein bisschen was passiert. Das konnten die USA wohl auch nicht komplett verhindern. Ja, und da wundert man sich nicht, dass es halt an den Börsen ein bisschen abwärts geht. Da liest man ja so viel. Also zum einen Inflationssorgen natürlich, ja. Zum anderen die Lieferketten werden in vielen Bereichen jetzt unterbrochen, auch Düngemittel unter anderem. Ich habe auch gelesen, Helium ist ja auch ein großer Faktor. Also vor allen Dingen zum Beispiel in der Chipherstellung bei TSMC. Ja, wenn die nicht mehr an ihr Helium kommen, dann kann es da auch, ja, Probleme in den Lieferketten geben. Also der Rattenschwanz ist doch recht groß. Und was man so gelesen hat, ne, die USA und Israel haben ja sehr viele der iranischen Militäranlagen zerstört, auch viele, die in der Regierung da waren, Nachfolger und so weiter. Aber trotzdem, die jetzige Regierung sitzt wohl immer noch recht fest im Sattel, auch wenn man den neuen Ayatollah Mujtaba Khamenei, so heißt er, glaube ich, noch gar nicht gesehen hat. Da gab es auch ganz viele Meldungen gestern, aber ich weiß nicht, was davon stimmt. Er ist wohl verletzt, wurde bei einem Luftangriff getroffen, aber wie sein Gemütszustand ist, weiß man nicht. Ich habe irgendwie gelesen, angeblich Bein amputiert und ist im Koma, aber so richtig bestätigt wurde das nicht. Aber ja, die Iraner haben gesagt, Ölpreis 200 Dollar kann passieren. Und das würde natürlich dann einen Schock auslösen. Bangladesch hat, glaube ich, schon gesagt, bitte hier rationieren. In Vietnam soll man im Homeoffice arbeiten und so. Also da werden jetzt auch teilweise die Sanktionen gegenüber Russland gelockert. Man sieht, ne, dass das, glaube ich, alles so nicht geplant war. Und Donald Trump hat gestern wieder gesagt, der Too Late Powell soll auch die Zinsen senken. Was natürlich völlig unrealistisch ist im aktuellen Umfeld. Gibt es ja eher Ängste hier auch in Europa, dass die Zinsen erhöht werden. Ja? Also von der Senkung sind wir ganz weit weg. Und gestern, also am Donnerstag, waren dann die Ölwerte ein bisschen fester, aber selbst wenn man jetzt so Ölwerte im Portfolio hatte, so ExxonMobil und so weiter, hätte man sich auch nicht gut absichern können. Die halten sich natürlich sehr gut und sind auch gestern gestiegen, aber es ist jetzt nicht so, dass die nach oben eskalieren. Und gleichzeitig sind halt viele andere Aktien doch deutlich unter Druck. Was noch ein größeres Thema ist, was vielleicht viele noch gar nicht so auf dem Schirm haben, was aber auch noch ein großes Problem werden könnte, weiß man nicht so genau, sind die Bankaktien oder genauer gesagt diese ganzen Private Credit Funds. Da ist es ja so, also das sind dann Kredite, die nicht von Banken vergeben werden, sondern da wird halt Geld in solchen Fonds gesammelt und dann werden Kredite vergeben. Das ist ein unfassbar großer Markt. Das wusste ich auch gar nicht. Also mehrere Billionen groß, 2,2 Billionen. Und da gibt es halt sehr viele Risse. Blue Owl Capital war so die ersten. Die haben dann gesagt, es gibt zu viele Rückflüsse, sie müssen das stoppen. Dann gab es jetzt die letzten Tage nochmal von Cliffwater, die Meldung, also Cliffwater, die haben auch so einen Fonds, der ist 33 Milliarden schwer. Und da wollten jetzt 14% der Anteile sollten jetzt zurückgegeben werden. Also die ganzen Investoren, die haben jetzt aktuell Angst. Ne? Und das ist wie bei einem Immobilienfonds. Ich meine, das Geld ist ja nicht liquide da. Ne? Bei einer Immobilie, da müsste erst die Immobilie verkauft werden. Das dauert ganz lang. Deswegen kann man nicht einfach seine Gelder abziehen, sondern es gibt immer nur so einen gewissen Teil an Liquidität. Und wenn dann zu viele die Tür hinaus wollen, dann geht das halt einfach nicht. Ja? Und wenn jetzt Investoren 14% der Anteile zurückgeben wollen im ersten Quartal, dann funktioniert das halt einfach nicht, sondern man hat es jetzt auf 7% gedeckelt. Und das Ding ist natürlich, man weiß ja gar nicht, sind da jetzt irgendwelche notleidenden Kredite drinne, wie viele? Es gab einige Meldungen, dass da notleidende Kredite schon da sind, aber selbst wenn da alles in Ordnung wäre und trotzdem alle Anleger Panik bekommen, ja, dann hast du trotzdem ein Problem. Bei Immobilienfonds, aber eben auch bei solchen Geschichten. Ja, und wer sich mal so die ganzen Bankaktien anschaut die letzten Tage, huiuiui, da rappelt's auch ganz ordentlich. Also keine Bankenkrise bisher oder so, aber man muss das Thema im Auge behalten. Der JP Morgan hatte da schon den Wert einiger Fonds so ein bisschen reduziert wegen faulen Krediten. Die Deutsche Bank ist da, glaube ich, auch wieder mal ganz gut dabei. Muss man auf jeden Fall mal im Blick behalten. Ich sage ja, das Ding ist einfach, auch bevor dieser ganze Iran-Krieg losging mit dem Ölpreisanstieg, war ja auch schon keine heile Welt mehr, sondern der Markt hatte seine Probleme. Jetzt kommt das nochmal dazu. Und da muss es einen ja nicht wundern, dass der Markt so ein bisschen wackelig wird. Ja, aber unterm Strich hält er sich ja trotzdem weiterhin gut und ist weit entfernt davon, dass wir hier einen Crash sehen, obwohl ja selbst die internationale Energiebehörde hier irgendwie vor dem größten Angebotsschock ever warnt. Ja, also, ich weiß nicht, ne? Also wenn da jetzt nicht bald eine Lösung kommt bei der Strafe von Hormuz, dann kann es doch nochmal größere Rücksetzer geben, aber kann natürlich auch, wenn sich das alles beruhigt, wieder einen schönen Bounce geben. Ja, deswegen, ich bin aktuell eher ja ein bisschen, ich halte Cash im Trading-Depot, in so einem Langfrist-Depot, wir haben es ja gesagt, da ist schon einiges echt günstig geworden, da kann man schön schrittweise einsteigen, Sparpläne laufen lassen, erhöhen, da gibt es, glaube ich, ganz gute Chancen, aber ja, das Jahr wird wahrscheinlich noch einige Überraschungen für uns haben, aber ja, genau, aber unterm Strich, ja, also am Montag kann es der Schuss in beide Richtungen gehen, würde ich sagen, ne? Je nachdem, was am Wochenende wieder passiert oder allein heute, am Freitag, den 13.
Ja, also eine meiner Aktien, die ja in unserer Ten-Bagger-Depot-Challenge sind, die hat es ja jetzt ordentlich betroffen. Ich habe ja vor kurzem Kraken Robotics mit reingenommen. Die sind ja spezialisiert darauf, Seeminen zu finden. Und die sind daraufhin jetzt wirklich ordentlich angestiegen, weil da jetzt natürlich auch einige erwarten, dass es jetzt da neue Aufträge hagelt, weil sie da eine der besten Technologien überhaupt haben. Also könnte eben sein, dass es da in die Richtung auch nochmal Nachrichten gibt. Und wie gesagt, diesen Monat wird es auch auf jeden Fall noch Käufe von unserer Seite aus geben. Aber wir haben heute noch einiges zu besprechen. Genau, wir hatten ja ich würde mal sagen, wir schwenken jetzt mal zu Adobe um. Also es geht jetzt nicht allgemein um den Softwaresektor, sondern Adobe hat sein Zahlenwerk geöffnet und ja, was soll man sagen? Erneut ein Rekordquartal, sehr starke Aussichten und trotzdem ist der Kurs wieder zurückgekommen. Warum das Ganze, werden wir uns gleich nochmal näher anschauen, aber zuerst mal die Zahlen, denn also die sind halt wirklich wieder sehr stark gewesen. Adobe ist insgesamt um 12% gewachsen. Also sie haben ihr Wachstum quasi nochmal verstärken können. Man wächst jetzt wirklich wieder deutlich zweistellig von 5,7 auf 6,4 Milliarden ist der Umsatz angewachsen. Erwartet wurden nur ungefähr 6,2 Milliarden, also da deutlich mehr. Operating Income ist von 2,16 auf 2,42 Milliarden angewachsen. Also auch da wirklich gutes Wachstum, also eben auch unter dem Strich, also auch bei den Margen merkt man noch absolut gar nichts. Lediglich das Net Income wurde durch eine Einmalbelastung, was aber auf steuerlicher Basis ist, etwas in Mitleidenschaft gezogen. Da hatte man nicht ganz so viel Wachstum, aber da es eben eine einmalige steuerliche Belastung war. Also wenn man sich das bereinigte Ergebnis dann anschaut, also auch das ist deutlich zweistellig gewachsen. Also bereinigte Gewinn je Aktie ist von 5,08 auf 6,06 gewachsen. Also wirklich starke Zahlen, aber es gab eben eine wirklich ganz schlechte Nachricht. Und man muss halt eben auch dazu dazu sagen, der Zeitpunkt könnte halt kaum schlechter sein. Ja, nämlich der CEO hat angekündigt, dass er kürzer treten möchte. Und warum ist das gerade bei Adobe so ja brisant? Weil der 18 Jahre an der Spitze war. Also er hat Adobe zu dem gemacht, was es eigentlich dann bis vor, ich sage jetzt mal vor einem Jahr dann eben war, zu einem der wachstumsstärksten Softwarekonzerne aller Zeiten eigentlich. Also er hat eben auch damals entschieden sozusagen, dass Adobe eben weg von dem Lizenzverkaufen zum Abo-Modell geht und vieles mehr. Und gerade jetzt in der schwierigsten Phase, in der Adobe vielleicht jemals war, ja, da kommt die Nachricht halt natürlich nicht gut an. Ich weiß nicht, du hast noch eine kleine Position in deinem Langfristdepot Adobe. Wie siehst du es, auch wenn es jetzt bei dir eine ganz geringe Position ist, aber ich meine, man beschäftigt sich ja trotzdem damit. Wie siehst du das Ganze? Also ich finde, ja, der Zeitpunkt ist schon wirklich sehr schlecht gewählt.
Genau, der Zeitpunkt ist sehr schlecht, wenn man sich die Kursentwicklung anschaut, aber operativ war es ja wieder ein Rekordquartal. Ne? Ja. Also eigentlich wurde da ja alles richtig gemacht. Es gibt so eine schöne Grafik von Qualtrim mit der Umsatzentwicklung. Also das ist so krass, wenn man sich die Umsatzentwicklung anschaut und daneben die Kursentwicklung legt. Ich habe selten so etwas gesehen, was so diametral auseinanderläuft jetzt. Ja? Wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, dass Adobe wirklich ja Probleme bekommen könnte bezüglich Disruption. Wie geht's weiter? Man kann jeder, ich sag mal, ja, der überhaupt gar keine Ahnung hat, jeder Trottel wie ich, kann jetzt sich irgendwie mit Nano Banana oder wie auch immer oder mit ChatGPT Grok krasse Sachen erzeugen lassen und so weiter, ja. Brauchst du kein teures Adobe mehr. Diese Adobe Stocks zum Beispiel, Bilder brauchst du vielleicht auch nicht mehr, weil du erzeugst da einfach alle Bilder, also Lizenzeinnahmen da fallen alle weg, ja. Da gibt's ja auch schon jetzt seit ein paar Quartalen rein theoretisch sehr, sehr viel Gegenwind. Was aber jetzt ja Fakt ist, was passiert ist. Adobe hat sogar das Wachstum beschleunigt auf 12%, ja. Operative Marge von über 47%, KGV so um die 15. Und es geht wirklich wie an der Schnur gezogen nach oben, ja. Also, das ist so krass einfach, wenn man das jetzt mal, also wenn ich mir nur diese Umsatzentwicklung anschauen würde, würde ich sagen, okay, ne, vielleicht ein bisschen Angst, der Kurs ist ein bisschen gefallen. Aber dass der jetzt, ich glaube, 2/3 verloren hat, das ist schon krass. Die war halt früher immer mit einem Premium bewertet, jetzt sehr viel weniger. Dieser AI First Annual Recurring Revenue ist um 300% sogar gestiegen. Also ist ja nicht so, dass die gar nichts machen in Sachen neuer Produkte. Aber der Markt ist trotzdem weiter sehr skeptisch und ist jetzt auch vorbörslich wieder 8% im Minus. Wahrscheinlich zum einen, wie du gesagt hast, der langjährige CEO, der das alles aufgebaut hat, ist, sobald es einen Nachfolger gibt, dann erstmal weg als CEO. Ja, und es gibt auch so ein paar Kommentare von Analysten, was ich auch echt, also finde ich wirklich erstaunlich. Ja, zum Beispiel hat jetzt, gerade eben habe ich das gesehen, ich muss gerade mal schauen, wer war optimistisch, sagen immer noch kaufen, $520 Kursziel. Es wurde aber bei der Höhe jährlich wiederkehrender Umsätze ein Tick mehr erwartet sozusagen. Genau, und Barclays hat jetzt gesagt, statt overweight nur noch equal weight. Ja, sie waren die ganze Zeit optimistisch und jetzt, nachdem es eine Beschleunigung gibt beim Umsatz, ja, und die Aktie 2/3 verloren hat, jetzt stufen sie die ab. Also da lag man im Endeffekt Ewigkeiten daneben. Ja, und die haben, glaube ich, auch gesagt, dass der Nettozuwachs an jährlich wiederkehrenden Einnahmen die Erwartungen verfehlt habe. Ja, aber vor allen Dingen auch jetzt der Abgang des CEO. Wobei, klar, kann man so oder so sehen, ja, aber scheinbar war ja der Markt mit dem CEO auch nicht zufrieden, ja, die Aktie ist ja abgestraft worden ohne Ende, weil sie disruptiert werden, vielleicht ist jetzt ein neuer CEO auch gut, ja, der dann vielleicht noch mehr in KI und so weiter investiert, also ich werde die Aktie jetzt auch halten bei mir im Langfristdepot, ja, wenn die jetzt weiterfällt, okay, aber KGV 15 bei weiter zweistelligem Wachstum, der Ausblick war auch über Erwartungen, also es war alles besser als erwartet im Endeffekt, so von den normalen Kennzahlen, finde ich die Reaktion doch ziemlich heftig. Ich glaube sogar, selbst wenn der CEO jetzt nicht gegangen wäre, wäre die Aktie leicht im Minus, weil die gesagt hätten, ja, irgendwie hier eine Kennzahl war wieder unter Erwartung. Irgendwie das Tool kann jetzt dafür sorgen, dass der Umsatz hier ein bisschen niedriger ausfällt. Mag ja alles sein, aber hallo, die Aktie hat 2/3 verloren mittlerweile, ja. Dass hier nicht irgendein Haar in der Suppe ist, ist ja vielleicht auch klar. Also deswegen, ich mir ist es eigentlich fast egal, was die Aktie macht. Ja, die Position ist irrelevant bei mir, aber ich finde die Begründungen halt so absurd. Ja, dann muss man doch mal vorher dann sagen, okay, keine Kaufempfehlung mehr, sondern meidet die Aktie einfach. Ne? Und jetzt kommen die dann, nachdem sie das Ding zwei Drittel verloren hatten, jetzt sagen sie auf einmal nicht mehr kaufen, sondern halten. Ja, das sagt irgendwie mehr über die Analysten aus als über die Aktie. Aber ja, ich bin mal gespannt. Also ich würde sie nicht abschreiben. Heute mal gucken, wie sie sich, ich guck mal gerade jetzt ganz frisch vorbörslich, was sie macht. Mich würde es gar nicht wundern, wenn sie sich doch jetzt irgendwie einigermaßen fängt. Dann ist jetzt wieder 8% im Minus, genau wieder am Jahrestief. Hat sie sich auch ganz schön erholt. Abwärtstrend ist brutal intakt. Ja, sie war ja mal bei $600, jetzt bei 247. Ist echt, es ist krass einfach, ja, also, naja, schauen wir mal.
Ja, also ist schon verrückt, die Entwicklung auf jeden Fall, aber wir werden für euch auf jeden Fall weiter dranbleiben, aber wir haben ja auch schon oft gesagt, also das kann noch wirklich lange so weitergehen und da können auch noch gut weiter neue Tiefs getestet werden, also das ist, also ich habe sowas auch bisher wirklich sehr selten erlebt. Ja, es ist auch so ein bisschen Ratlosigkeit, sag ich mal, weil man weiß echt nicht so recht, wie man mit der ganzen Situation umgehen soll. Also ich find's echt schwierig, ja, weil auf der einen Seite sage ich mir halt auch, ja, also rein von den Zahlen her sieht's halt wie eine der größten Chancen, die es in den letzten Jahren ever gegeben hat, aus. Also vor allem bei Adobe, aber auch bei einigen anderen, aber ja, so recht zutrauen oder so recht trauen tut man sich ja trotzdem nicht, weil man hat ja auch schon gesagt, ja, schon wo es unter 300 ist, ist die Chance eigentlich groß, dann unter 205, es geht immer weiter und mittlerweile.
Ja, hätte man nicht, also wenn ich jetzt sage, dass durch KI-Tools und durch Vibe-Coding irgendetwas disruptiert wird, da würde ich wirklich sagen, da müsste es Adobe als Ersten treffen, weil diese Tools, die es ja jetzt schon gibt, die können ja selbst so Trottel wie wir nutzen. Ne? Du machst ja auch hier Sachen, es gibt Notebook LM, du kannst dir Sachen erzeugen in Sekunden. Ja, wir brauchen kein Adobe mehr. Trotzdem, die beschleunigen ihr Wachstum, weil halt irgendwelche Profis oder Agenturen scheinbar doch auch auf die Tools von Adobe weitersetzen. Es gibt dann verbrauchsbasierte Abrechnungen und so weiter. Also wenn diese These stimmen sollte, dann hätte es bei Adobe jetzt so langsam wirklich einen Einbruch geben sollen. Deswegen, also auch der Ausblick aufs zweite Quartal und so weiter war ja auch alles besser als erwartet. Deswegen, vielleicht ist es dann doch alles ein bisschen zu übertrieben. Es gab ja auch viele Aussagen, ne, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, von Oracle, ja, die auch jetzt nochmal gesagt haben, ne, das ist Waffengleichheit im Endeffekt, ja. Auch Adobe kann jetzt mit irgendwelchen KI-Tools und Vibe-Coding und so weiter viel innovativer werden, ne? Und die haben ja super Entwickler und haben schon eine super Basis, also ich würde sie nicht abschreiben, aber du hast gesagt, ja, das zu timen, wann der Markt jetzt mal irgendwann sagt, okay, wir lagen mal falsch, ja, fällt die Aktie auf $200, auf ein KGV von 10, auf ein KGV von 6, ey, keine Ahnung halt, ne. Es gibt ja auch viele andere Beispiele, die wachsen auch immer noch zweistellig und der Markt preist den halt trotzdem nur ein KGV von unter 10 ein. Das heißt, die Aktie könnte immer noch fallen, also das ist schon wirklich eine tricky Situation, aber das haben wir ja auch bei ServiceNow und Co., die haben ja die Prognose erhöht, fallen auch weiter halt, ne? Wobei ich da noch eher sage, ne? Never ever werden solche Systeme so einfach abgelöst. Das ist dieses System of Record, wo die Datenbasis ist, auf den Agenten aufbauen und so weiter. Das kannst du nicht einfach mal eben umbauen, auch eine SAP und so weiter nicht. Aber trotzdem, der Markt preist halt viel geringere Multiples ein und das ist halt Fakt.
Ja, eigentlich müssten wir mal echt so eine Sonderfolge machen und dann bauen wir so das unbeliebteste Depot der Welt, so mit diesen ganzen Verliereraktien, die müsste man jetzt eigentlich mal einmal kaufen, dann liegen lassen. Das könnten wir eigentlich mal, da müssen wir mal mit unserem Partner, mit dem Smart Broker sprechen, das wäre doch mal eine super nächste Aktion, dass wir das unbeliebteste Depot der Welt verlosen an euch. Also, ja, wenn euch das gefallen würde, lasst uns mal gerne in den Kommentaren unten, die Leute vom Smart Broker hören noch immer zu. Ihr habt jetzt schon die Idee gehört, die ist mir jetzt gerade so während dem Ding mal eingefallen. Also lasst uns das gerne mal wissen, ob ihr daran Interesse hättet, weil wir machen ja immer wieder mal coole Gewinnspiele für euch. Ja. Und damit machen wir auch gleich dann eben noch eine kurze Werbeunterbrechung, denn bei unserem Partner, dem Smart Broker, mit dem wir schon sehr lange arbeiten, ist auch unser erster Partner hier beim Podcast gewesen. Da habt ihr die Möglichkeit, über 40.000 Aktien an 30 Börsenplätzen zu handeln. Es gibt mittlerweile über 10.000 Sparpläne ohne Ordergebühren. führen von Aktien, ETFs, Fonds, echte Kryptowährungen. Dann auch für die Profis unter euch könnt ihr auch Derivate handeln und vieles mehr. Also es ist einer der umfangreichsten und auch zugleich kostengünstigsten Broker, die wir in Deutschland am Markt haben. Und wenn ihr jetzt da genug Gas gibt unten in den Kommentaren, dann verspreche ich euch, werden wir da alles Mögliche tun, um genau dann so eines der unbeliebtesten Depots, die es gibt, versuchen dann an euch zu verlosen. Aber ist jetzt nur mal so ein Versuch auf jeden Fall. Deswegen lasst uns gerne wissen und damit dann auch wieder Werbung Ende. Genau, wir haben euch ja gleich noch ein paar Aktien mit dabei, die aktuell auch echt unbeliebt sind, wo wir sagen, hey, die sind jetzt eigentlich echt günstig. Aber ich glaube, der Michael hat noch ein paar andere News für euch vorbereitet. Auch unter anderem von Zalando gab es, glaube ich, Zahlen.
Genau, also auch das wollte ich sagen, aber eigentlich ist ja auch sehr unbeliebt. Passt ja eigentlich auch dazu. Ne? Also Zalando hatte gestern Zahlen gemeldet und es gab ja eine kleine Erholungsrallye. Guck mal länger auf den Chart. Die habe ich ja auch noch bei mir im Langfristdepot. Ja, sogar nicht so eine kleine Position. Sehr bitter. Ich war mal einer meiner größten Gewinner während Corona. Natürlich, ne, auf über 100 Euro gestiegen. Jetzt bei
23. So lange hast du die schon? Seit wann hast du die? Das ist ja ewig schon. Seit wann hast du die?
7, 8 Jahre, ich weiß
nicht. Okay.
Da war die mehrere 100% natürlich im Plus. Ich glaube, ich habe einen Einstandspreis von um die 30, ja, jetzt war sie sogar unter 20, aktuell steht sie bei 23,27 Euro. Ne? Nur zum Hintergrund, man muss ja wissen, die haben ja About You übernommen, deswegen sind natürlich jetzt auch die Wachstumszahlen wieder besser, also wenn die jetzt nicht About You übernommen hätten, sähe das ein bisschen anders aus. Es gibt aber schon auch deutliche Synergien, vor allen Dingen in der Logistik und so, da gab es auch einige Meldungen, ne? Da will man natürlich auch als Standorte aufgeben bei der Logistik, damit man das dann zusammenfasst, um Kosten zu sparen. Ich glaube, beide haben auch mit mehr Wachstum gerechnet, aber der E-Commerce-Markt in Europa ist natürlich sehr schwierig, weil natürlich auch das Wirtschaftswachstum hier, Verbraucher passen aufs Geld auf, ne, geben nicht so viel auf, ist ja alles nicht ganz so einfach. Aber die Zahlen, die jetzt gemeldet wurden, auch die Aussichten, sind eigentlich gar nicht so schlecht gewesen, muss man sagen. Also im Jahr 2025 ist der Umsatz um 16,8% gestiegen. Das bereinigte EBIT ist auch um 15,6% gestiegen und natürlich sagt Zalando auch, ja, sie sind brutal KI-getrieben. Man nutzt KI über seine gesamte Daten- und Infrastrukturplattform hinweg, leistet Pionierarbeit für die nächste Generation des Agentic Commerce in Europa. Ne? Also da ist viel los und man muss hier jetzt auch noch wissen, das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, es gab ja so einen doch heftigen Rückzieher von OpenAI, was so E-Commerce und so weiter angeht. Man wollte ja irgendwie, dass alle nur noch mit dem Chatbot schreiben und so weiter und von wegen, suchen wir mal tolle Schuhe raus in weiß, in der Größe bla 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 und dann macht man das alles nur noch über OpenAI und da sind dann irgendwie die ganzen Händler halt angebunden sozusagen. Davon ist man jetzt auch wieder doch zurückgetreten und ich glaube auch, dass das nicht so richtig funktioniert hätte, weil wenn ich nach Schuhen und so weiter suche, dann gehe ich trotzdem, also gehe ich eher zu meinem Händler des Vertrauens oder wenn ich irgendwas kaufe, gehe ich zu Amazon und nutze da kein Chatbot. Also nur vom Gefühl her. Vielleicht würde sich das irgendwann ändern, aber ich frage eher einen Chatbot allgemein. Ne? Was gibt's denn so Spannendes für Kaffeemaschinen oder man macht da Research, aber die Kaufentscheidung, weiß nicht. Ne? Also ich würde das, glaube ich, eher nicht machen. Aber auch die Aussichten sind weiter eigentlich ganz gut. Ne? Man erwartet eine weitere Beschleunigung 2026 und hat auch die Prognosen bestätigt, also die mittelfristigen Ziele. Es gibt ein 200 Millionen Aktienrückkaufprogramm, was jetzt startet und das kam jetzt doch alles ganz gut an, muss ich sagen. Also Zalando kann man sich auf jeden Fall mal auf die Watchliste packen. Falls die Stimmung mal drehen sollte, dann könnte ich mir hier schon vorstellen, dass die Aktie auch nochmal eine kleine Gegenbewegung hinlegt. Aber Stand jetzt, ja, es ist eine Gegenbewegung da. Heute gab es auch noch eine Aufstufung, sogar Kurszielerhöhungen und so weiter. Ja, es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber ich würde auch noch nicht zu viel reininterpretieren. Ja, denn wenn die Lage halt hier in Europa jetzt noch mit Iran-Krieg, höhere Ölpreise, ja, hat auch hier Handwerker, haben wir auch drüber gesprochen, hört auch unseren Podcast, liebe Grüße an den Max. Ja, aber auch, hast du heute schon getankt? Nee, Tank ist leer. Ja, kostet halt der Liter Diesel 2,15 Euro oder so.
Warte. Bei Tanken muss ich noch eine coole Story erzählen. Ich war gestern, bei uns war der Sprit ungefähr Ich habe einen Diesel bei 2,10 Euro. Ich bin gestern zu Costco gefahren, was ich gar nicht wusste. Die haben auch eigene Tankstellen, wo du nur mit der Costco-Karte tanken kannst. Und ich muss sagen, klar, es ist in Frankreich, da ist es ohnehin ein bisschen günstiger, aber ich habe für 1,96 Diesel bei Costco getankt. Aber das geht nur als Mitglied. Also auch das ist eigentlich eine ganz coole Idee, um die Leute an sich zu binden. Also da musste ich dann an der Zapfsäule meine Costco-Karte hinhalten und es ist auch für französische Verhältnisse günstiger gewesen. Ja. Also auch da ein wirklich super Ding eigentlich von Costco. Und da habe ich gedacht, muss ich mal alle Costco-Aktionäre nochmal unter euch grüßen. Also ihr seht, es läuft weiter.
Ja, und KGV ich 50 bei Costco Gas ist wegen solchen Sachen natürlich gerechtfertigt. Nee, aber genau, ne, wenn natürlich die Kaufkraft entzogen wird für weil ja alles steigt, ne? Logistik wird teurer, die ganzen Sachen auch in die Supermärkte werden mit LKWs ausgefahren, die Logistikbranche wird die Kosten auch weitergeben, Lebensmittelpreise steigen, ja, dann wird es natürlich, ne, für E-Commerce wieder sehr schwer. Da kauft man sich halt erstmal eher kein neues T-Shirt oder neue Schuhe und so weiter. Das ist natürlich trotzdem sehr doof, aber ja, ich finde die Aktie mittelfristig, kann man auf jeden Fall nochmal draufschauen, finde ich eigentlich per se recht spannend, genau.
Irgendwas aber zu der Story sagen, kann ich dir auch noch was aus Dubai erzählen mit den Klamotten. Ich habe tatsächlich auch gedacht, ich war im Nike-Store, weil ich bin ein großer Fan von Nike Air Schuhen. Das sind für mich irgendwie schon seit Jahren die Go-To-Schuhe, also die Air Max, weil die irgendwie so eine einzigartige Technologie haben. Da kannst du den ganzen Tag bei 30 Grad draußen rumlaufen, du bekommst keine schwitzigen Füße oder so. Ich habe dort, ich glaube, eines der geilsten Paar Schuhe gesehen, wo ich je gesehen habe, aber für knapp 230 Euro. Ich habe überlegt, habe dann gedacht, nee, also ich sehe, an dem Punkt bin ich immer noch nicht angekommen, wo ich sage, dass ich 230 Euro für ein paar Nike-Schuhe dann ausgebe. Muss ich ganz ehrlich so sagen, ja, mein Kollege, der mit dabei war, der hat da ein Mega-Schnäppchen, also im Nike-Store konnte man noch richtige Schnäppchen machen, okay. Der hat die zum halben Preis bekommen, der hat dann ein anderes Paar Nike-Schuhe für 100 Euro dann gekauft, ja, also da muss ich auch sagen, ich habe es auch einfach gemerkt, man hat die letzte Zeit viel Geld ausgegeben und ich stand dann da, weil ich meine 230 Euro, es ist schon viel, aber es gibt auch noch teurere Schuhe auf jeden Fall, aber ich konnte mich tatsächlich trotzdem nicht überwinden, obwohl ich die Schuhe so mega genial fand, so von der Optik her und so. Aber das bestätigt auch das, was du gesagt hast. Also man überlegt sich gerade so in der Zeit, wenn man merkt, dass alles immer teurer wird und man eben Sprit alleine, man überlegt sich halt doch irgendwie nochmal. Ich habe dann gedacht, nee, also es ist mir dann irgendwie doch nicht wert, weil ich glaube, mit denen, ich würde mich dann gar nicht draußen auf die Straße trauen, wenn da ein Schmutzding kommt oder wenn eines meiner Kinder wieder meint, sie müssen mit ihren Schuhen auf meine Schuhe draufstehen. Also da stirbt in mir innerlich immer was. Ja, ja, wenn ich das sehe, wenn ich meine teuren Schuhe anhab und sie kommen, guck mal, Papa, und bumm und drauf und fertig. Ja, wie gesagt, ich konnte mich nicht überwinden. Tut mir leid an alle Nike-Aktionäre auf jeden Fall. Genau. Ja. Es gab gute Nachrichten für Hannover Rück-Aktionäre, ja, die du mitgebracht hast. Erzähl mal vor allem dividendentechnisch, was es da gibt.
Genau, ja. Also zwei kleine Sachen noch. Hannover Rück, die hatten auch Zahlen und so in diesen ganz unsicheren Zeiten. Natürlich so Aktien wie Munich Re, Hannover Rück, Allianz, ja, die halten sich weiter sehr gut. Kommen natürlich trotzdem ein bisschen zurück, aber ja, die Zahlen und auch der Ausblick bei Hannover Rück sind wieder echt solide gewesen und es gibt jetzt, also die Auszahlung der Dividende dieses Jahr, ne, die soll bei 12,50 Euro liegen für das Geschäftsjahr 2025, wird jetzt dieses Jahr ausgezahlt, also von 9 Euro auf 12,50 Euro, das sind fast 40% Steigerung bei der Dividende und die war schon vorher nicht schlecht, die Dividende, also das ist echt krass, wie auch die Munich Re, die ist fast schon wie so ein Wettrüsten, ne, zwischen den drei, wer hier am stärksten Dividende anhebt. Das sind ja alle drei richtig gut. Das sind so dann um die 5% jetzt auch Dividendenrendite bei der Hannover Rück. Ne? Munich Re ist ja auch richtig gut, die haben eine richtig schöne Dividende, aber auch Aktienrückkäufe, das ist immer eine richtig schöne Kombination. Vor allen Dingen dann, wenn man halt ja stetige Gewinne erzielt jedes Jahr und nicht dann wie, ich glaube Salesforce war's, die haben jetzt Anleihen ausgegeben oder mussten sich 25 Milliarden an Geld leihen, um dann Aktienrückkäufe zu tätigen. Also bin ich eigentlich ehrlich gesagt kein Fan von, um sich zu verschulden für Aktienrückkäufe. Aber in den USA ist das normal. Aber der Hannover Rück finde ich wirklich, also haben wir auch bei uns im Goldesel Langfristdepot. Ich habe sie auch im Privatdepot weiter echt mega, ne? Und die kamen ja auch alle ein bisschen von den Hochs zurück, weil diese Erneuerungsrunden waren jetzt dieses Jahr alles nicht so toll gewesen, aber die Einkünfte, so die Kapitaleinkünfte und so weiter, die sind weiter gut. Und auch der Ausblick bei der Hannover Rück war gut. Genau, und eine kleine Kleinigkeit noch, die noch kam, was jetzt aber auch nicht, also kursbewegend ist es nicht. Meta soll den Start ihres neuen KI-Modells, das soll ja Avocado heißen, nochmals verschoben haben. Das ist schon echt krass, ja. Und da sieht man, wie beim Fußball, Geld schießt keine Tore. Und hier heißt es dann noch schon, Geld macht auch nicht das beste KI-Modell. Denn die haben ja, ich weiß nicht, ob es ein Unternehmen gibt, was mehr Geld da reinpumpt und noch mehr Geld ausgeben hat für die angeblich besten Köpfe. Na, da hatten wir ja mal drüber gesprochen, dass es da irgendwie 100 Millionen für einzelne Mitarbeiter gibt. Also crazy. Und jetzt trotzdem wieder haben sie das verschoben, weil sie es getestet haben. Und es hat einfach bei vielen Sachen schlechter als die Konkurrenz abgeschnitten. Ja, jetzt hat man sogar überlegt, dass man erstmal Gemini vorübergehend lizenziert als Basis für die eigenen KI-Tools, weil man es eben nicht hinbekommt, ähnlich wie Apple im Endeffekt, ja, da ein Modell zu bauen, was gegen Gemini, ne, was gegen Anthropic, bin der Name falsch ausgesprochen, oder was auch ja gegen Grok unter anderem irgendwie bestehen kann. Ja. Also das ist schon echt krass, dass das Meta scheinbar nicht hinbekommt, weil ich glaube, eigentlich sollte das ja im Februar oder März mal kommen, aber ja, bisher sieht es nicht danach aus. Genau, das war noch so eine kleine Quick-News. Ich habe mal geschaut, also es ist nicht so, dass da Alphabet krass gestiegen wäre oder Meta krass gefallen wäre. Ich glaube, das war, also Meta war leicht im Minus, Alphabet war vorhin leicht im Plus. Ich kann nochmal reinschauen, aber ich glaube, viel tut sich da nicht, aber war auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Und jetzt sind wir ja schon weit fortgeschritten. Oh Gott, wir reden schon über 30 Minuten. Jetzt wollten wir nochmal ganz kurz über günstige Aktien sprechen, oder?
Ja, also wir haben euch heute noch drei Aktien mitgebracht aus dem Tech-Sektor, wo wir sagen, hey, da wird's langsam richtig interessant, beziehungsweise erste Käufe hat's schon gegeben. Ich habe tatsächlich da jetzt auch einen Neukauf geplant, weil es jetzt nochmal nach unten ging. Aber wir fangen jetzt erstmal mit der an, die du jetzt auch endlich mal im Depot hast, muss man ja schon sagen. Ich selbst habe sie schon sehr lange im Depot, habe auch schon mal vor ein paar Wochen einen Nachkauf gemacht, habe jetzt aber sehr zeitnah auch nochmal vor zu kaufen. Und das ist Microsoft. Microsoft ist jetzt wirklich das erste Mal seit vielen Jahren auf einem Niveau, wo man jetzt wirklich sagen kann, sie sind jetzt deutlich günstiger als in den letzten Jahren im Durchschnitt. Also sie sind jetzt mittlerweile auf dem Niveau, das ist eigentlich die Spitzenzeit in der letzten Bärenmarktphase gewesen, also Ende 2022. Da war Microsoft schon mal auf dem aktuellen Niveau von einem KGV 25, Forward KGV 23 und ein EV-EBIT, wo mittlerweile bei 21,6 angekommen ist. Also das ist fast der niedrigste Wert seit vielen, vielen Jahren, weshalb auch ich jetzt hier geplant habe, Microsoft nochmal weiter aufzustocken. Und es freut mich tatsächlich jetzt eigentlich auch mal, dass jetzt da mal wirklich eine Phase kommt, ist, wo man sagt, das ist jetzt mal auch wirklich eine spürbare Rücksetzer gewesen. Hat das jetzt auch dafür gesorgt, dass du sie jetzt endlich gekauft hast oder gab es auch noch andere Gründe? Erzähl mal, wie es dazu kam.
Genau, also wir hatten da schon oft drüber gesprochen, dass es eigentlich so ja neben Alphabet eines der besten Basisinvestments ist im Tech-Sektor, und die Aktie war ja dann teilweise immer mit KGVs 35 und so schon recht teuer, weil natürlich Azure so toll wächst. Und jetzt hat's ja auch Microsoft ziemlich erwischt, der hängt ja auch in einem Bärenmarkt mit 30% Abschlag oder so, ne? Weil zum einen auch sie hohe Investitionen tätigen, das kommt ja insgesamt nicht so gut an, also die Cashflows brechen ziemlich ein, weil man sehr viel investiert in Nvidia-Chips und Co. Ja. Und zum anderen, weil auch, glaube ich, bei Microsoft jetzt Disruptionsangst herrscht. Ja. Man verdient ja auch weiter viel Geld mit Office, mit Windows und so weiter. Ja. Und wenn man das alles in Zukunft nicht mehr braucht, dann würden auch hier die Umsätze wegbrechen. Also es ist ja grundsätzlich, glaube ich, so, dass Teams und auch Office und so wirklich nicht so beliebt sind. Aber dass da jetzt die Unternehmen das austauschen, sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ne. Und gab jetzt auch zuletzt einiges an Meldungen, dass auch Microsoft da versucht, ein bisschen was zu bauen, ne? Integration in Office und so weiter mit irgendwelchen KI-Agenten. Hat Satya Nadella auch einiges gepostet. Und ich denke mal, auf diesem Niveau, mit dem sehr starken auch Aussichten bei Azure, sieht es jetzt vom Chance-Risiko-Verhältnis meiner Meinung nach wieder ganz gut aus. Und so der Bereich um $400 könnte auch einen Boden jetzt geben, je nachdem, was natürlich jetzt auch am Gesamtmarkt passiert. Also wenn wir jetzt natürlich im Nasdaq weiter abrauchen oder es eine Eskalation gibt mit Ölpreisen Richtung $200, dann wird alles abverkauft werden. Da muss man sich jetzt keine Illusionen machen. Aber ich habe da jetzt mal eine Position gekauft, die gar nicht ganz klein ist. Also ich habe da schon mal jetzt ordentlich reingegriffen. Hat es ja gesagt, ich hatte ja auch PayPal unter anderem verkauft, ja, und hatte da ein bisschen Geld und hatte ja gesagt, ich habe ServiceNow nachgekauft und Netflix und bei Microsoft bin ich jetzt, wie gesagt, auch dabei. Ne? Also die drei Positionen hatte ich jetzt zuletzt im Tech-Sektor gekauft.
Ja, dann eine Aktie, wo es jetzt bei mir bald tatsächlich sein könnte, die ich schon also seit vielen Jahren auf der Watchliste habe, wo ich aber eigentlich nie so recht einen Einstieg gefunden habe, ist jetzt zuletzt Mercado Libre tatsächlich gewesen. Das Unternehmen wächst weiterhin quasi wie es möchte, also zuletzt weit über 40% Wachstum wieder gehabt. Was da aktuell so ein bisschen auf den Kurs schlägt, oder ja nicht nur ein bisschen, sondern sogar deutlich, das ist die Entwicklung unter dem Strich. Also es gibt aktuell so ein bisschen Zweifel daran, weil das ist natürlich oft der Fall, wenn hohe Investitionen getätigt werden, kommt an der Börse meistens nicht so gut an. Und sie haben jetzt eben wieder angekündigt, dass sie vor allem in Argentinien sehr viel investieren möchten. 3,4 Milliarden alleine jetzt im Jahr 2026. Javier Milei wird's freuen, ja, und zeigt eben auch, Argentinien sieht gar nicht so schlecht aus, ja. Und es sind 30% mehr als im Vorjahr. Das Ganze soll in Logistikinfrastruktur, Lagerzentren und auch ins Pago-Ökosystem dann fließen. Also Mercado Libre hat ja einige Standbeine. Die haben ja sozusagen ein eigenes Shopify, ein eigenes PayPal, einen eigenen Amazon Third-Party-Seller. Das haben die von Anfang an schon wirklich sehr gut gemacht und sind eben in Südamerika eigentlich das Go-To-Unternehmen, also in einigen Ländern haben sie auch Amazon deutlich hinter sich gelassen. Und ich finde gerade jetzt die Zeit ist eigentlich interessant, um sich mit den Unternehmen auseinanderzusetzen. Ich finde eben beispielsweise auch Amazon aktuell interessant, wie ich es ja schon öfter erwähnt habe, aber das hatte ich schon mal in einer anderen Folge, deswegen machen wir das jetzt heute in der Folge nicht mit rein. Und was jetzt zuletzt nochmal für ein bisschen Druck gesorgt hat, ist, dass JP Morgan das Kursziel von Overweight auf neutral abgesunken hat, von $2,650 auf $2,100. Und das sind für mich immer Nachrichten, die ich sehr gerne sehe. Das sind für mich absolute Non-Events sozusagen, diese Abstufung. Michael hat es ja vorher auch schon erwähnt. Also Analysten sind wie Fähnchen im Wind und das sind meistens eher positive Anzeichen, wenn sowas dann eben kommt. Und es hat jetzt nochmal so ein bisschen Druck gesorgt. Warum kam die Abstufung? Genau eben aus dem Grund. Man hat so ein bisschen Zweifel, dass die ganzen Investitionen dann eben auch umgemünzt werden in Gewinne, beziehungsweise eben, dass die Margen so ein bisschen leiden könnten. Aber wenn man sich die Entwicklung von Mercado Libre einfach weiter anschaut, nicht nur von den Umsätzen, von den auch Nutzerzahlen, sie sind trotzdem immer noch sehr profitabel, also ein wirklich sehr interessantes Unternehmen und es wäre auch mal wirklich was völlig außerhalb der USA, was ich eben doppelt dann spannend finde, weil ihr wisst ja, oder die, wo mich verfolgen, dass ich sowieso ja ein leichtes Übergewicht in den USA habe, sagen wir es mal so vorsichtig, ja, aber finde ich eine wahnsinnig spannende Phase, weil ich eben Mercado Libre, also ich glaube schon seit der Corona-Krise verfolge und es da eigentlich selten Einstiegsmöglichkeiten gegeben hat. Ähnlich wie eben bei Microsoft. Und deswegen könnte das tatsächlich sein, dass das jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen bei mir eine Neuaufnahme im Depot sein wird. Genau. Ja. Dann hast du noch eine Aktie, wo du jetzt sagst, die findest du jetzt auch aufgrund der Entwicklung interessant. Da gab es jetzt auch erst Zahlen, aber jetzt erzähl erstmal, warum findest du jetzt zum Zeitpunkt Oracle günstig und wie ist dein Plan jetzt so? Was hast du da vor?
Genau, also Oracle ist ja fast eher also in letzter Zeit noch heftiger abgestraft worden wie Adobe. Die waren ja mal so einer der ganz, ganz großen Gewinner durch die ganzen ja KI-Investitionen. Sie bauen ja die Rechenzentren und der größte Kunde ist OpenAI. Und da gab es ja mal vor 2 Quartalen war das, glaube ich, sogar schon dann diesen riesigen Sprung bei den bei dem Auftragsbestand im Endeffekt. Dann ist die Aktie ja nochmal 30-40% gehypt. Dann hat man aber irgendwann gemerkt, okay, ne, Oracle hat ja schon so viele Schulden und jetzt müssen sie nochmal brutal viel Geld in die Hand nehmen. Wie soll das eigentlich alles funktionieren? Sie müssen nochmal mehr Schulden machen. Dadurch sind ja die Kreditausfallversicherungen deutlich angezogen. Ja, und die Stimmung insgesamt hat sich ja auch gedreht, muss man sagen. Also auch andere Unternehmen die jetzt viel investieren, werden eher abgestraft. Und das hat halt dafür gesorgt, dass die Oracle-Aktie brutal runtergekommen ist einfach. Ja, und die Angst war zuletzt halt sehr stark, dass man jetzt noch mal mehr Geld in die Hand nehmen muss, um diesen ganzen Ausbau der KI-Infrastruktur zu gewährleisten. Man hat aber jetzt bei den Zahlen gesagt, dass man dieses Jahr kein neues Geld mehr aufnehmen muss, weil sich auch so die Finanzierungsmodelle ein bisschen ändern. Teilweise ist es jetzt auch so, dass Kunden das vorfinanzieren sozusagen. Und dadurch muss jetzt Oracle kein eigenes neues Geld mehr aufnehmen. Und die Zahlen an sich, die waren halt auch echt wieder, ja gut, muss man sagen. Ja, also Umsatz ist um 22% gestiegen. Das Ergebnis war besser als erwartet. Die Remaining Performance Obligations gegenüber dem Vorjahr um 325% gestiegen. Ja, das ist aber jetzt nichts ganz Ungewöhnliches. Wir wussten das ja, dass da jetzt da dieser große Auftrag von OpenAI unter anderem kam. Aber auch gegenüber dem Vorquartal ging es nochmal weiter nach oben. Man hat jetzt sogar den Umsatzausblick angehoben fürs nächste Geschäftsjahr auf 90 Milliarden von zuvor 86 Milliarden. Und ne, also kommt ja, wir sind jetzt in dem Bereich, dass jetzt diese ganzen Bauvorhaben zu Ende geführt wurden und dass die jetzt live gehen. Das heißt, da kommt jetzt schon richtig Geld mit rein. Ja, und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass dieser Trend und diese Angst jetzt dreht. Und das zweite Thema war, dass Oracle ja schon ist, auch unter Druck kam, weil sie auch viel Software machen. Da kommen sie ja her. Und da gab es natürlich auch eine große Angst, dass man disruptiert wird. Ja, selbe Thema wie bei ServiceNow und Co. Und auch dort gab es jetzt wieder sehr viele, meiner Meinung nach auch sinnvolle Antworten im Earnings Call, wo man gesagt hat, das Gegenteil ist der Fall, ja. Zunächst hat der CEO nochmal gesagt, warum die KI-SaaS-Unternehmen jetzt nicht verdrängt werden. Hat er gesagt, ich habe noch keinen Kunden getroffen, der mir gesagt hat, dass er bereit ist, sein Einzelhandels-Merchandising-System, sein Kernbankensystem, sein Gesundheitsaktensystem und so weiter aufzugeben für ein paar zusammengewürfelte Nischen-KI-Funktionen. Ja, also diese Systems of Record, ja, wo die wirklichen Daten gehalten werden, das ist das Wichtigste überhaupt einfach. Und da vertraut man, glaube ich, auch in Zukunft den etablierten Anbietern, sei es SAP, ServiceNow, Oracle. Da in diesen Datenbanken liegen ja die Daten. Und darauf aufbauen kommen dann die KI-Agenten und so weiter und die arbeiten mit den Daten. Und natürlich ist es auch Oracle so, dass sie da sehr viele Agenten schon gebaut haben und sie geben da natürlich auch sehr viel mehr Gas. Und da sind wir wieder bei dem Thema Waffengleichheit, also auch Oracle hat natürlich jetzt kleine Teams gebaut und sie wollen auch viele Mitarbeiter einsparen, weil sie durch KI viel schneller werden, da entwickeln die sehr viel und da sind sie auch sehr erfolgreich, sagen sie. Ja, und auch, wie gesagt, der Softwareumsatz ist jetzt auch besser gewesen als erwartet. Ne? Cloud-Infrastrukturumsatz plus 84%, also es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich, weil die Aktie jetzt auch auf dem Papier gar nicht mehr so teuer ist, recht optimistisch jetzt, dass wir da jetzt ein Niveau gefunden haben, wo Chancen und Risiken mindestens ausgeglichen sind und ich sogar eher mehr Chancen jetzt wieder sehe. Ja, denn klar, die Schulden bleiben ein großes Thema, aber solange die Kunden wie OpenAI ihre Rechnungen zahlen und die haben ja jetzt auch oder kriegen ja auch nochmal eine Finanzierungsrunde, sieht das meiner Meinung nach gar nicht schlecht aus. Und die Aktie hatte dann auch mit plus 8% auf die Zahlen reagiert. Also Markt scheint ganz zufrieden zu sein. Deswegen sehe ich da jetzt auf dem Niveau ganz gute Chancen, ne? Oder du hast ja die Zahlen jetzt nochmal parat, ne? Also wie sind die letzten Kennzahlen jetzt, die aktuellsten?
Ja, also die Zahlen an sich, ich glaube, da braucht man nicht viel drüber diskutieren. Also die Remaining Performance Obligations, die sind um 325% nach oben gegangen, über 550 Milliarden. Natürlich gibt es da einige, die so ein bisschen Zweifel haben, weil ein großer Teil natürlich von OpenAI dann eben ist. Also man sollte als Oracle-Interessierter oder Aktionär definitiv die Entwicklung von OpenAI mitverfolgen. Ihr wisst, ich bin, was OpenAI angeht, auf jeden Fall ein bisschen skeptisch, aber ich bin natürlich auch Alphabet-Aktionär. Deswegen wisst ihr, ich bin da zu 100% befangen dann. Also ihr wisst schon, wie ich meine. Ja. Wir haben aber ansonsten also halt natürlich weiter operativ eine starke Entwicklung. Also die Revenues, die sind um 22% in US-Dollar gestiegen, 18%, wenn man währungsbereinigt das Ganze sich anschaut. Die Cloud-Revenue, also das ist Infrastruktur und Software-as-a-Service, insgesamt 44% gewachsen. Cloud-Infrastruktur-Revenue, die sind 84% gewachsen. Also das sind wirklich wieder sehr starke Zahlen gewesen. Was eben so das große Thema bleibt, gerade jetzt auch, wenn die Zinsen tatsächlich vielleicht sogar mal wieder angehoben werden. Wie es der Michael gesagt hat, das sind diese hohen Schulden dann eben. Das wäre so, das ist so das große Manko, das für mich eine Oracle mitbringt zum aktuellen Thema. Neben eben dem Thema, kann OpenAI in einigen Jahren immer noch seine Rechnung bezahlen oder wird es dann eben tatsächlich auch dann alles so kommen? Das ist die große Frage, aber da gibt es eine Möglichkeit, wie ihr das immer mitverfolgen könnt, und das ist immer wieder regelmäßig bei uns den Podcast einzuschalten. Deswegen, wir wünschen euch alle ein wunderschönes Wochenende. Denkt dran, kommentiert unten rein, wenn ihr gerne so ein Video sehen wollt, so das unbeliebteste Depot der Welt, vielleicht eben auch in Zusammenarbeit mit dem Smart Broker. Deswegen kommentiert es auf jeden Fall unten in die Kommentare rein oder auch bei den Podcast-Plattformen kann man mittlerweile auch kommentieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.